Ja, ich freue mich von ganzem Herzen, bei euch zu sein. Es ist immer schön, in so einer kleinen Gemeinde zu sein, in einer familiären Atmosphäre. Und ich werde diesen Sabbat in ganz besonderer Weise genießen, habe mir auch vorgenommen, heute Nachmittag mit dabei zu sein. Und bin schon gespannt, wer von den 5000, die eingeladen wurden, heute Nachmittag hier erscheinen wird und ob dieser Raum reichen wird, die Plätze reichen. Wie einige von euch wissen, haben wir in der Gemeinde Marienberg in den letzten Monaten eine Predigtreihe gehabt, die unter der Thematik stand: Was glauben Siebenten-Tags-Adventisten? Von Juli 2013 bis März 2014 behandelten wir mit ein paar wenigen Unterbrechungen im Rahmen der wöchentlichen Predigt insgesamt 28 Glaubensthemen, zu denen wir auch eingeladen haben mit diesem Flyer, auch in unserem Infostand und auch durch persönliche Weitergabe. Eines von den 28 Themen war überschrieben: Gottes Haushalter. Da ist der Wunsch unseres Predigers Soran Lukic war, dass auch die anderen Gemeinden in seinem Bezirk davon einen Gewinn haben sollen, werden wir heute Morgen gemeinsam darüber nachdenken, was die Bibel darunter versteht, wenn sie davon spricht, dass wir Gottes Haushalter sein sollen. Im Grunde genommen ist es nicht nur eine Predigt heute Morgen, sondern auch eine Bibelstunde, die ich hier euch halten darf. Auch weiß ich, dass unser Andreas ja zurzeit Bibelunterricht bekommt und ich habe ihn vorhin gefragt, ob er dieses Thema schon mit Soran studiert hat. Er hat gesagt, nein, somit wird es auch für ihn ein neues Thema sein in dieser Reihe. Als Hinweis vorab, wir werden heute viele Bibeltexte hören. Wir werden der Zeit halber nicht alle lesen, manche werde ich nur zitieren. Wer sich die Bibeltexte notieren möchte, den sage ich schon jetzt, dass er sich Papier und Stift bereitlegen soll dazu. Zuerst möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wer kann mir in ein oder zwei Sätzen erklären, was ein Haushalter ist?
Ja, tut halt für jemanden, wenn zum Beispiel das Haus verwalten, wenn der nicht da ist oder so.
Aha, das Haus verwalten, wenn er nicht da ist, ja?
Das, was Josef gemacht hat.
Aha, du nennst gleich ein schönes Beispiel aus der Bibel, ja? Josef.
Jemand, der sich um was kümmert, was nicht seins ist.
Aha, jemand, der sich um etwas kümmert, was nicht ihm gehört, ja, was nicht seins ist. Sehr schön. Danke für diese schönen Erklärungen. Interessanterweise, wenn man in einem Lexikon nachschaut, in einem Universallexikon, wird man darüber nichts finden. Auch Wikipedia schweigt sich darüber aus zum Thema Haushalter. Also wenn man da was Näheres darüber wissen will, muss man schon zu einem Bibellexikon greifen. Und ich habe das mal gemacht. Im Brockhaus-Lexikon wird der Begriff Haushalter wie folgt erklärt: Ein Haushalter ist ein Leiter oder Oberaufseher über den Haushalt eines anderen. Das wurde ja schon von euch gesagt. Da dieses Amt ein großes Vertrauen in den mit diesem Dienst Betrauten voraussetzt, vergleicht Paulus die Apostel und Bischöfe mit Haushaltern Gottes. Darüber hinaus aber auch jeden Gläubigen für die ihm von Gott anvertrauten Gaben als Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. An dieser Stelle könnte nun die Vermutung aufkommen, dass das Thema Haushalterschaft nur etwas für gläubige Menschen ist oder eben nur gläubige Menschen betrifft. Gott macht aber in seinem Wort sehr deutlich, dass dieses Thema alle Menschen, die auf dieser Erde leben, etwas angeht. Schauen wir uns gemeinsam an, welchen Auftrag Gott den ersten Menschen nach ihrer Erschaffung gegeben hatte und schlagen dazu das erste Buch Mose auf und lesen dort im Kapitel 1 die Verse 27 und 28 und dann im Kapitel 2 den Vers 15. Also erstes Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 27 und 28. Dort heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel und dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und jetzt noch im Kapitel 2, den Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott setzte die ersten Menschen und mit ihnen alle ihre Nachkommen bis auf den heutigen Tag zu verwalten über seine Schöpfung ein. Den ersten Menschen war bewusst, dass all das, was Gott ihnen anvertraute, nicht ihr Eigentum war. Sie selbst, wie auch die Fische des Meeres, alle Vögel unter dem Himmel, alle Tiere auf der Erde und letztendlich auch die Erde selbst mit all ihren Schätzen, gehörten dem Schöpfer des Universums. Was den ersten Menschen bei ihrer Erschaffung völlig bewusst war, muss den heute lebenden Menschen durch Gottes Wort wieder erneut bewusst gemacht werden. Gottes Wort sagt uns in Psalm 24, Vers 1, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Im Psalm 95, Vers 5 erfahren wir, denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Im Psalm 50, den Versen 10 bis 12 spricht Gott, denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Im Buch des Propheten Haggai, im Kapitel 2, Vers 8, weist Gott uns darauf hin, dass auch alle Bodenschätze sein Eigentum sind. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Im Psalm 100, Vers 3, werden wir dazu aufgerufen, und das wollen wir jetzt mal miteinander lesen, Psalm 100 und dort den Vers 3. Dort heißt es, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wer Eigentümer ist, der hat auch einen Anspruch. Gott ist der Eigentümer der Menschen und er hat Anspruch auf sie, weil er ihr Schöpfer ist. Gott ist auch der Eigentümer der Menschen und er hat Anspruch auf sie, weil er ihr Erhalter ist. Dies verkündigte auch der Apostel Paulus in seiner Zeit den Menschen in Athen. Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 17, den Versen 24 bis 28. Lasst uns auch mal diesen Abschnitt miteinander lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und dort die Verse 24 bis 28. Dort sagt Paulus, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Weiter sagt er auch noch, dass wir seines Geschlechts sind. Das heißt, wir gehören zu ihm. Und er ist es, der unser Leben erhält. Zu guter Letzt ist Gott auch der Eigentümer der Menschen, und er hat Anspruch auf sie, weil er ihr Erlöser ist. Der Apostel Petrus sagt in seinem ersten Brief im Kapitel 1, im Vers 18 und 19 das folgende. Auch den Text wollen wir miteinander aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Gott, der unser Schöpfer, Erhalter und Erlöser ist, dem alles gehört und dem wir auch alles verdanken, was wir sind und was wir haben, hat uns als seine Verwalter über sein Eigentum gesetzt. Wir dürfen sein Eigentum verwalten, wir dürfen es gestalten, aber wir müssen es auch eines Tages wieder an ihn zurückgeben. Ich denke, dass der eine oder andere von euch schon mal auf einer Beerdigung war und am Rand eines lieben Menschen stand, am Grabesrand eines lieben Menschen, der verstorben ist. Was konnte dieser Mensch mitnehmen? Sein Silber, sein Gold, sein Haus, seine Äcker, Wiesen und Wälder, sein Auto, seine Flugzeuge, seine Schiffe, soweit er sie besaß. Er musste alles hier lassen. Im Volksmund gibt es einen Spruch, der da sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Hiob hatte gesagt, nackt kam ich auf diese Welt und nackt werde ich auch wieder gehen. Manfred Siebald, den sicher einige von euch kennen, bringt diese Gedanken in einem seiner Lieder im Refrain folgendermaßen zum Ausdruck. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles doch nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Viele Menschen sind sehr stolz auf ihr Wissen, auf ihre Fähigkeiten und Begabungen, ihren Besitz, der sich im Laufe ihres Lebens vermehrt hat, ihre Gesundheit, ihren Einfluss im Privat- und Geschäftsleben und bedenken dabei nicht, dass ihnen dies alles von Gott ermöglicht wurde. Im 5. Buch Mose Kapitel 8 und dort im Vers 18 ergeht deshalb die folgende Mahnung an einen jeden Menschen. Lassen Sie diesen Text einmal miteinander aufschlagen. 5. Mose Kapitel 8 und dort der Vers 18. Hier heißt es, gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wenn Gott in seinem Wort den Begriff Gedenke verwendet, dann möchte er uns dadurch gerade an diesen Stellen immer um unsere ganz besondere Aufmerksamkeit bitten. Interessant, dass dieses ganze Kapitel auch überschrieben ist, Dankbarkeit gegenüber Gott. Dass uns bewusst wird, dass alles, was wir sind und haben und was wir so als unser Eigentum für uns beanspruchen, eigentlich nur alles geliehen ist. Er hat es uns gegeben und wir dürfen es verwalten, solange wir hier auf dieser Erde sind. Weil Gott uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen und oftmals gibt er uns sogar noch mehr, als wir eigentlich nötig hätten, hat er deshalb auch das Recht oder den Anspruch, von seinen Geschöpfen alles zu fordern. Jesus sagt uns im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 48, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der man sehr gerne Forderungen an andere stellt. Dies wird ja bereits den Kindern in der Schule schon beigebracht, welche Forderungen sie an ihre Eltern und an die Gesellschaft stellen können. Wenn es aber darum gehen soll, die Forderung anderer zu erfüllen, dann tun wir uns meist schon etwas schwerer damit. In Bezug auf Gott, unserem Schöpfer und seiner Forderungen an uns Menschen, kommt es hier jedoch sehr darauf an, was wir für eine Vorstellung von seinem Wesen, sprich von seinem Charakter haben. Als Orientierung dient uns hier sein Gesetz, insbesondere die 10 Gebote, über die wir ja besonders in diesem Quartal als Gemeinde nachdenken wollen. Diese 10 Gebote sind ein Spiegelbild von Gottes Charakter, den uns die Bibel mit den Worten beschreibt, Gott ist Liebe. Somit könnte man die 10 Gebote auch als die 10 Liebesforderungen Gottes an seine Geschöpfe bezeichnen, die uns dazu auffordern: Gedenke an Gott, deinen Schöpfer. Gedenke an Gott, deinen Erhalter. Und gedenke an Gott, deinen Erlöser. Die Menschen unserer Gesellschaft stellen Forderungen an uns nach ihren Gutdünken und sind dabei oftmals nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Gott hingegen stellt Forderungen an uns, die nur zu unserem Besten dienen. Gott tut nichts, was seinen Geschöpfen schadet. Er will, dass es ihnen gut geht. Deshalb möchte er sie auch vor falschen Wegen bewahren, ihre Gedanken wieder in die richtige Richtung lenken und ihren Charakter nach seinem Charakter zum Bilde Gottes, das durch die Sünde verunstaltet wurde, wiederherstellen. Darum richtet auch Gott durch den Propheten Jesaja an uns die folgenden Worte, die wir im Buch Jesaja Kapitel 48 finden und dort in den Versen 17 bis 19. Lass uns auch dieses Wort miteinander lesen, Jesaja Kapitel 48, die Verse 17 bis 19. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Oh, dass du doch auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Deine Kinder würden zahlreich sein wie Sand und deine Nachkommen wie Sandkörner. Dein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir. Welche Forderungen stellt nun Gott an die Menschen, die er zu seinen Verwaltern oder Haushaltern über sein Eigentum gesetzt hat? Bevor wir uns diese Frage durch die Bibel beantworten lassen, möchte ich aber zuerst eine Frage an euch stellen. Was würdet ihr, wenn ihr an Gottes Stelle wäret, von einem Haushalter erwarten und letztendlich auch fordern, den ihr über euer Eigentum gesetzt habt? Ich wiederhole die Frage nochmal. Was würdet ihr, wenn ihr an Gottes Stelle wäret, von einem Haushalter erwarten und letztendlich auch fordern, den ihr über euer Eigentum gesetzt habt?
Vertrauen.
Vertrauen, sehr gut.
Verantwortungsbewusstsein und dass er auch in meinem Sinne ist verwaltet.
Okay, in deinem Sinne, ja, sehr gut.
Treue.
Treue, ja, dankeschön.
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit. Das war's, okay. Die wichtigste Forderung ist auch von euch bereits genannt worden, die Gott an einen Haushalter stellt, den finden wir im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 4, den Versen 1 und 2. Wir wollen den Vers miteinander aufschlagen, 1. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Dort sagt Paulus: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalte über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Warum fordert Gott von seinen Haushaltern, dass sie treu sind? Warum ist ihm diese Eigenschaft so wichtig? Er fordert dies, weil er selbst diese wunderbare Eigenschaft besitzt. Und er will, dass seine Diener ihn durch sein Leben, durch ihr Leben repräsentieren. Dass Gott treu ist, können wir an vielen Stellen in der Heiligen Schrift nachlesen, wie zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 32 und dort im Vers 4. 5. Mose, Kapitel 32 und dort der Vers 4. Und damit auch klar wird, dass es hier um Gott geht, will ich den Vers 3 noch mit dazu nehmen. Dort steht: Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Gottes Treue ist nicht wetterwendisch. Sie hinkt auch nicht auf beiden Seiten, sondern sie ist unwandelbar. Selbst wenn wir Menschen Gott untreu werden, bleibt Gott dennoch treu. Er verliert seine wunderbare Charaktereigenschaft deshalb nicht. Im 2. Timotheusbrief lesen wir im Kapitel 2, Vers 13 über Gott: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott steht zu seinem Wort. Im Buch Maleachi Kapitel 3, Vers 6 sagt er über sich selbst: Ich, der Herr, wandle mich nicht. Wie steht es mit unserer Treue Gott gegenüber? Wenn unsere Treue zu Gott sowie seine Treue zu uns in unserem Leben die höchste Priorität hat, dann wird dies auch unser Leben im Alltag offenbaren. Es wird sichtbar werden, wie wir als seine Haushalte mit seinem Eigentum wie Leben, Gesundheit, Zeit, Besitz, finanzielle Mittel, Gaben und Fähigkeiten, dem Ertrag der Erde und ihrer Bodenschätze umgehen. Unsere Treue wird sich aber auch darin zeigen, dass wir Gott das geben, was er für sich reserviert hat. Nun, die Frage ist, was hat Gott für sich reserviert? Die Bibel berichtet uns davon, dass Gott in 6 buchstäblichen Tagen Himmel und Erde geschaffen hat. Was aber machte Gott am 7. Tag? Lesen wir dazu im 1. Buch Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. 1. Buch Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Dort sagt das Wort: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Diese Verse lassen deutlich werden, dass Gott am 7. Tag seine Schöpfung durch ein dreifaches Werk vollendete. Er ruhte, er segnete und er heiligte. An dieser Stelle hätte ich nun eine Frage an unsere jungen Leute. War Gott etwa müde, dass er sich von seinem Schöpfungswerk ausruhen musste? Was denkt ihr? Da schüttelt jemand den Kopf. Es war natürlich eine einfache Frage, aber jetzt kommt die etwas schwere Frage. Könnt ihr mir ein Bibelwort sagen, das uns das beweist? Denn ich kann ja sagen, nö, Gott wird nie müde. Ja, sagt der andere, ja, dann beweis mir das mal aus dem Wort, aus der Bibel. Kennt ihr einen Text, der das belegt? Es gibt einen, der sich sogar auf die Schöpfung bezieht. Dann schlagen wir mal gemeinsam auf Jesaja Kapitel 40 und lesen dort den Vers 28. Vielleicht kann es mal von den jungen Leuten einer vorlesen. Jesaja Kapitel 40 und dort den Vers 28. Hat es jemand, der es mal laut vorlesen kann, sodass wir es alle hören?
Jesaja 40, Vers 28. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich.
Dankeschön. Also durch den Propheten Jesaja erfahren wir, dass Gott niemals müde wird. Gott musste nach der Beendigung seines 6-tägigen Schöpfungswerkes nicht ausruhen. Stattdessen richtete er am 7. Tag seine ganze Aufmerksamkeit auf den Menschen, den er soeben erst erschaffen hatte. Für ihn wollte er 24 Stunden lang in besonderer Weise da sein und ihm die Schönheit seiner herrlichen Schöpfung, seines herrlichen Schöpfungswerkes, das er soeben erst vollendet hat, zeigen. Bevor der Mensch von Gott eine Aufgabe bekam, erlebte er zusammen mit seinem Schöpfer einen gemeinsamen Ruhetag. Diesen Ruhetag hatte der Schöpfer zum Gedenktag an seine Schöpfung und zur wirklichen Ruhe für den Menschen gleich zu Beginn als eine ewige Ordnung eingesetzt. Diese ewige Ordnung hat er dann später auf dem Berg Sinai mit seinem eigenen Finger auch noch in Stein geschrieben und sie durch Mose für das ganze Menschengeschlecht bis auf den heutigen Tag als verbindlich erklärt. Jesus, von dem uns das Neue Testament an mehreren Stellen berichtet, dass er der Schöpfer ist, weist uns im zweiten Kapitel des Markus Evangelium Kapitel 27 auf diesen Ruhetag hin, den er selbst von Anbeginn seiner Schöpfung für den Menschen eingesetzt hat. Dieser Ruhetag ist der biblische Sabbat, den wir heute als Gemeinde mit unserem Schöpfer zusammen feiern. Das Wort Sabbat bedeutet, teilzuhaben an Gottes Ruhe. Im Neuen Testament lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 4 in den Versen 9 bis 11, dass Gottes Ruhe heute immer noch vorhanden ist und wir sie beachten sollen, um nicht so wie Gottes Volk in früherer Zeit durch Nichtbeachtung zu Fall zu kommen. Schlagen wir einmal das Buch Hebräer auf, Hebräerbrief Kapitel 4 und lesen dort im Kapitel 4 die Verse 9 bis 11. Dort sagt das Wort, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Dieser Ruhetag ist der siebte Tag unserer wöchentlichen Zeit, die Gott sich für die besondere Gemeinschaft mit dem Menschen seit seiner Schöpfung reserviert hat. Und er möchte, dass wir als seine Haushalter ihm diesen siebten Teil wöchentlich zur Verfügung stellen. Was Gott des Weiteren von seinen Haushaltern erwartet, lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 27 und dort im Vers 30. Dritter Mose, Kapitel 27 und dort Vers 30. Dort sagt Gottes Wort, alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Heilig sein bedeutet, für Gott absondern, beiseite setzen, sprich, etwas für ihn reservieren. So wie Gott uns darum bittet, den siebten Teil unserer wöchentlichen Zeit für ihn zu reservieren, bittet er uns auch um den zehnten Teil unseres Einkommens. Aber so wie Gott auf den siebten Teil der ihm zur Verfügung gestellten Zeit seinen besonderen Segen legt, hat er in seinem Wort versprochen, auch auf den zehnten Teil des ihm zur Verfügung gestellten Einkommens seinen ganz besonderen Segen zu legen. Gott hält für jeden von uns einen Segenskreislauf mit ungeahnten Möglichkeiten bereit. Dieser Segenskreislauf funktioniert folgendermaßen. Zuerst gibt Gott und wir empfangen. Dann geben wir und Gott empfängt. Danach gibt Gott uns wieder. Gott selbst ist der Verursacher dieses Segenskreislaufes. Er möchte uns aber damit nicht einfach nur für unser Geben belohnen, sondern uns vielmehr noch weitere Möglichkeiten schenken, um anderen geben zu können. Wenn wir anfangen zu geben, lässt Gott uns noch mehr zukommen, sodass wir am Ende noch mehr geben können. Wir erleben dabei große Freude gemäß dem Wort in Apostelgeschichte 20, Vers 35, dass das sagt, geben ist seliger als nehmen. Gott gibt uns Brot und Samen. Das heißt, er sorgt für unsere Bedürfnisse, das ist das Brot, und dafür, dass wir geben können. Das ist der Same. Was wir geben, ist die Saat für eine weitere Ernte. So wie es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, im Vers 10 beschreibt. Gott aber, der Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Gott möchte uns an seiner Ernte beteiligen, die wir mit ihm gemeinsam einbringen dürfen. Aber bevor man ernten kann, was muss man da tun? Man muss erst säen. Der Ertrag der Ernte ist davon abhängig, wie viel Saatgut zuvor ausgestreut wurde. Gottes Wort sagt uns im 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6, und das ist ganz logisch nachvollziehbar für jedermann, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Jeder Einzelne, somit du und ich, entscheidet durch sein Handeln selbst darüber, ob der Segenskreislauf, den Gott in seinem Leben in Gang gesetzt hat, aufrechterhalten oder unterbrochen wird. Wer von euch wissen will, wie er als ein treuer Haushalter Gottes Segenskreislauf in seinem Leben aufrechterhalten kann, den lade ich ein, mit mir gemeinsam das letzte Buch im Alten Testament aufzuschlagen, um dort zu erfahren, welchen Rat uns Gott hier durch den Propheten Maleachi im Kapitel 3 und dort im Vers 10 gibt. Letztes Buch der Bibel, Maleachi, Kapitel 3 und dort der Vers 10. Dort werden wir dazu aufgefordert. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Dieser Vers gehört mir zu den kostbarsten Juwelen in der Heiligen Schrift, weil er in seiner Art nur ein einziges Mal vorkommt. Wollen wir uns diesen Juwel mal etwas näher anschauen? Zu Beginn erfahren wir, welche Erwartungen Gott an seine Haushalte stellt. Sie sollen ihm den Zehnten bringen, und zwar freiwillig, nicht aus Zwang. Irdische Machthaber holen sich oft, was sie von ihren Untertanen erwarten, notfalls auch mit Gewalt. Der König des Universums tut das nicht. Er ist ein Gott der Freiheit und nicht des Zwangs und möchte fröhliche Geber haben, die ihm das Seine von ganzem Herzen geben. Geben ist eine Herzensangelegenheit. In dem Buch Das Leben Jesu finden wir auf den Seiten 48 und 49 dazu folgende Gedanken. Die Gabe eines liebenden Herzens pflegt Gott wohlgefällig zu ehren, indem er sie die höchste Wirksamkeit in seinem Dienst finden lässt. Wenn wir Jesus unser Herz gegeben haben, werden wir ihm auch unsere Gaben darbringen. Bereitwillig werden wir ihm, der uns liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, unser Gold und Silber, unsere köstlichsten irdischen Güter, unsere besten geistigen und geistlichen Fähigkeiten weihen. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Der zweite Abschnitt in Maleachi 3, Vers 10 ist überschrieben in voller Höhe. Wenn Gott 10% sagt, dann meint er auch 10%. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn ein König hier auf Erden von seinem Volk einen gewissen Steuerbetrag fordert, was denkt ihr, würde er sich auch mit weniger zufrieden geben? Du schüttelst den Kopf. Wenn er 10% fordert, 9%, 8%, meinst man könnte mit ihm verhandeln? Ich denke nicht. Ein Beispiel soll dies noch verdeutlichen. Als Arbeitnehmer bekommen wir ja in der Regel einen monatlichen Lohn oder ein monatliches Gehalt. Die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung dokumentiert, dass die Steuern an den Staat vom Brutto berechnet werden. Was denkt ihr, würde wohl passieren, wenn ein Arbeitgeber in Absprache mit seinen Mitarbeitern es wagen würde, zukünftig die Steuern seiner Mitarbeiter nicht mehr vom Brutto, sondern vom Netto an das Finanzamt abzuführen? Würde der Staat sich das gefallen lassen? Sicherlich nicht. Jesus wurde einmal gefragt, ist's recht, dass man dem Kaiser Steuer gebe? Seine Antwort darauf war, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wer steht nun höher? Der König des Himmels oder die Könige und Staatsregierungen auf Erden? Wenn wir im Zahlen unserer Steuern und Abgaben schon irdischen Königen und Staatsregierungen gegenüber unsere Treue bekunden, wie viel mehr sollten wir dann erst recht Gott, dem König des Universums, unsere Treue im Geben des Zehnten in voller Höhe erweisen? Im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 30, sagt das Wort, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wir ehren Gott nicht durch minderwertige Opfer. Wer im Geben des Zehnten Gott gegenüber Abstriche macht, der wird dann auch beim Empfang des göttlichen Segens Abstriche hinnehmen müssen. Somit liegt es an uns, ob wir letztendlich von Gott Brutto- oder Netto-Segen empfangen wollen. Im dritten Abschnitt von Malachi 3, Vers 10 wird uns von Gott der Ort bzw. auch der Verwendungszweck des Zehnten mitgeteilt. Gott fordert seine Haushalter dazu auf, mit ihren Zehnten sein Vorratshaus zu füllen. Die Frage ist nun, welches Haus steht bei uns an erster Stelle? Schlagen wir dazu das Buch Haggai auf und lesen dort im Kapitel 1 die Verse 2 bis 4. Das Buch Haggai, Kapitel 1, und dort die Verse 2 bis 4. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. Den Tempel als Gebäude gibt es heute nicht mehr. Aber Gottes Werk hat deswegen nicht aufgehört. Wir haben ja anfangs in der Apostelgeschichte 17, Vers 24 bereits gelesen, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhänden gemacht wurden. Gottes Werk ist nicht an ein Gebäude gebunden, doch es benötigt Menschen, die sich ihm für sein Werk zur Verfügung stellen. Zur Zeit des Alten Testamentes waren es die Priester, die den Dienst für Gott versahen. Heute sind es Missionare, Evangelisten und Prediger, die Gottes Werk vorantreiben und sein Evangelium weltweit verkündigen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde zu Korinth im 9. Kapitel in den Versen 13 und 14, wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die im Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Damit diese Evangeliumsdiener heute sowie damals die Priester zur Zeit des Alten Testamentes ihren Dienst für Gott in der Weitergabe des Evangeliums verrichten können, erwartet Gott von seinen treuen Haushaltern, dass sie durch die Gabe des Zehntens seine Diener versorgen und damit Gottes Werk hier auf Erden fördern. Bis jetzt haben wir im ersten Teil von Vers 10 im dritten Kapitel des Buches Malachi nur erfahren, was Gott von uns erwartet. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir sollen ihm den zehnten Teil unseres Einkommens in voller Höhe, ohne Abstriche, zur Förderung seines Werkes hier auf Erden zur Verfügung stellen. Für Menschen, die davon in ihrem Leben zum ersten Mal hören, erscheint dies wie ein großer, unüberwindbarer Berg. So ging es zumindest mir, als ich das erste Mal in meinem Leben davon hörte und mir dann die Frage stellte, wie soll das gehen? Aber gerade an diesem Punkt lässt Gott uns nicht einfach stehen, sondern reicht uns die Hand und fordert uns dazu auf, komm und prüfe mich. Das ist nämlich jetzt der zweite Teil von Vers 10. Diese Aufforderung ist zwar eine große Herausforderung, aber sie bietet Ungläubigen, Zweiflern als auch Gläubigen gleichzeitig die Chance zu einer großen Wende mit positiven Veränderungen in ihrem Leben. Wenn zum Beispiel ein Ungläubiger oder Zweifler Gott die Frage stellt, woher kann ich wissen, ob du existierst? Dann sagt Gott zu ihm, wenn du wissen willst, ob ich existiere, dann folge einfach meiner Aufforderung und prüfe mich. Dann wirst du wissen, ob ich existiere oder ob ich nicht existiere. Dazu lade ich jeden Menschen ein, der über diese Erde geht. Den Gläubigen fordert Gott hingegen dazu heraus, durch diese Prüfung mit ihm in eine noch tiefere Beziehung zu treten. Als ich im Alter von 22 Jahren Bibelstunden bekam und mit diesem Thema das erste Mal konfrontiert wurde, da stellte ich die Frage, die ich euch vorhin schon genannt hatte. Wie soll das gehen? Der Prediger, der mich unterrichtete, erzählte mir von seinen Erfahrungen, die er als Student gemacht hatte, wo er wirklich wenig Mittel zur Verfügung hatte und gerade als junger Mensch doch auch seine Wünsche hatte und sie auch gerne in Erfüllung gehen hätte sehen wollen. Und ich hörte mir das alles an und fasste einen Entschluss und sagte, gut, ich werde Gott prüfen, aber so eine richtige Prüfung in einem Monat, wo es menschlich gesehen unmöglich erscheint. Und da gab es einen Monat, den wollte ich auch abwarten, das war der Monat Mai. In diesem Monat staute sich regelrecht alles, was so an Ausgaben zusammenkam. Da war die Miete, da war die Stromabrechnung, da war die Gasabrechnung, da waren Versicherungen fürs Auto fällig und so weiter. Und ich hatte jedes Jahr, gerade in diesem Monat, große Probleme, überhaupt zu Rande zu kommen und nicht ins Minus zu geraten. Und dann schaute ich mir an, was Gott nun von mir erwartet. Diese 10%, sage ich, lieber Gott, unmöglich. Aber ich wagte diesen Versuch und habe gesagt, gut, wenn es schief geht, dann muss ich halt notfalls von meinen Ersparten dazulegen. Aber dann weiß ich's, ob es wahr ist oder nicht. Und ich habe es dem Prediger dann auch gesagt und er hat gesagt, gut, Gerhard, wir beten darum und ich bin überzeugt, du wirst eine tolle Erfahrung machen. Ja, habe ich gesagt, ich bin gespannt. Und ich warte natürlich mit Spannung auf den Monatsletzten. Und ich sah so, wie ein Betrag nach dem anderen abgebucht wurde. Und ich konnte es am Monatsende nicht nachvollziehen. Rein rechnerisch war ich im Minus. Aber in meiner Kasse war noch Geld drin. Ich hatte weder Geld von meinen Eltern bekommen, noch von Verwandten, noch von Freunden, von niemand. Es war noch Geld da. Und es war für mich so eine großartige Erfahrung. Ich wurde noch lange nicht getauft, da waren noch etliche Monate bis zu meiner Taufe, aber ich habe entschieden, ich werde ab sofort Gott das Seine geben. Ich will Gott ehren, ich will ihn hier das geben, was er in seinem Wort von mir erwartet. Und ich habe Monat für Monat schöne Erfahrungen machen dürfen. Und ich weiß noch, an dem Tag meiner Taufe schaute meine Mutter mich an und sagte, naja, jetzt musst du auch Zehnten zahlen. Betonung lag natürlich auf dem Wort muss. Dann schaute ich sie an und sage, ach, weißt du, Mutter, das tue ich schon seit ein paar Monaten mit Freude und ich habe wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie schaute mich mit großen Augen an, sie sagte kein Wort. Aber ich habe es bis zum heutigen Tag mit Freude erlebt, dass was du Gott gibst, es nicht fehlen wird. Und ich weiß es von vielen anderen Geschwistern, die es mir erzählt haben, die sagten, ich habe mit Gott noch nie einen Verlust gemacht. Aber jetzt kommt's. Ich habe von einem Prediger eine Erfahrung gehört. Er gab einem Mann Bibelstunden und sie kamen zu diesem Thema. Und da kam dieser Bibelschüler auf eine tolle Idee. Ich kann ja mit Gott Geschäfte machen, das ist ja fantastisch. Ich gebe Gott 10% und er gibt mir 20 zurück oder vielleicht noch mehr. Und in dieser Gesinnung gab er seinen Zehnten. Was denkt ihr, ist passiert nach dem ersten Monat? Er machte nicht so eine tolle Erfahrung wie ich. Er hatte wirklich nicht nur auf dem Konto Minus, sondern auch in seiner Kasse Minus. Es fehlte Geld. Und er sagte zu dem Prediger, also du, das, was du mir erzählt hast, das funktioniert nicht. Der Prediger hatte schon einen Verdacht, aber er wollte es natürlich nicht sagen und er hat ihn ermutigt, versuch's doch nochmal. Komm, wir beten drum und mach nochmal einen Versuch. Was denkt ihr, wie ist der zweite Versuch ausgegangen? So wie der erste. Wieder Minus. Und der Prediger dachte, wie sage ich es meinem Kinde? Und er hatte den Wunsch, damit er, dass er selber drauf kommt, sagte, gut, komm, wir lesen nochmal den Text. Und er hat ihn selber lesen lassen, sagt, komm, lies selbst. Dann machte der Bibelschüler nach eine Pause und dachte nach und sagte, könnte es vielleicht sein, dass ich den Zehnten mit einer falschen Gesinnung gegeben habe? Dann sagt der Prediger, gut, wenn das so ist, dann lass uns doch jetzt auf die Knie gehen, lass uns Gott um Vergebung bitten und lass es uns nochmal versuchen. Und sie beteten und er versuchte es ein drittes Mal. Und was denkt ihr, welche Erfahrung hat er gemacht? Die ich gleich beim ersten Mal machte. Und es war auch für ihn das Erlebnis, dass er sagt, ja, Gottes Wort ist wirklich wahr. Es stimmt, was Gott verheißen hat. Ich möchte euch an dieser Stelle ein schönes Buch vorstellen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Herausgegeben von Bruder Hauball und Bruder Paterats. Gott, Geld und Glaube. Hier in diesem Buch sind fantastische Erfahrungen berichtet über dieses Thema, über das wir heute Morgen nachgedacht haben. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es euch nur empfehlen. Und es ist wirklich spannend zu erleben, wie Menschen, die auch am Anfang ihres Glaubenslebens standen, mit Gott Wunderbares erlebt haben. In der Prüfung liegt ein Segen, den Gott jedem Menschen auf dieser Erde in seiner ganzen Fülle schenken möchte. Wer es ausprobiert, wird es bestätigen können. Gott sagte einst zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Warum sagte Gott dies gerade zu Abraham? Weil dieser Mann in seinem Leben ein treuer Haushalter Gottes war. Und damit auch gerade für uns heute immer noch ein großes Vorbild ist. Abraham gab Gott den Zehnten. Und Gott segnete ihn dafür über die Maßen, so dass Abraham daher auch wieder für andere zu einem großen Segen werden konnte. Auf einer treuen Haushalterschaft liegt ein dreifacher Segen. Ein persönlicher Segen, ein Segen für andere und ein Segen für Gottes Gemeinde. Ich möchte schließen mit einem biblischen Beispiel, das zeigt, wie sich treue Haushalterschaft in der Praxis erweisen kann. Es war in der Zeit, in der König David den Tempelbau vorbereitete, der später durch seinen Sohn Salomo zur Ausführung kommen sollte. Dazu wurde viel kostbares Material benötigt, das das Volk Gottes mit einem fröhlichen Herzen freiwillig herbeigebracht hatte. David war davon so bewegt, dass er dies in einem öffentlichen Gebet Gott gegenüber zum Ausdruck brachte. Und wir finden dieses Gebet im ersten Buch der Chronik, Kapitel 29, und wir lesen dort ab Vers 9. Erstes Buch der Chronik, Kapitel 29, und wir lesen da ab Vers 9. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut, und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich. Möge Gott solch eine Gesinnung einem jeden von uns schenken. Amen. Unser großer Gott, unser lieber Vater in dem Himmel, durch unseren Heiler und Erlöser Jesus Christus danken wir dir, dass du unser Schöpfer, Erhalter und Erlöser bist. Dass alles, was wir sind und haben, von dir kommt. Du hast es uns durch deine gnädige Hand gegeben. Wir sind Verwalter deines Eigentums. Wir dürfen es gestalten. Es muss uns aber auch bewusst werden, dass wir Verantwortung dafür tragen und es dir auch einmal zurückgeben. Herr, du hast uns gesegnet mit mancherlei Segen, mit Gaben, und wir dürfen sie einsetzen zu deiner Ehre. Herr, lass es von ganzem Herzen geschehen. Lass uns dir unser Herz weihen, uns dir ganz hingeben, so wie wir es auch gelesen haben in diesem Bericht von König David, der hoch erfreut war, dass das ganze Volk mit aufrichtigem Herzen seine Gaben dir gebracht hat. Herr, schenk uns solch eine Gesinnung, dass wir alles, was wir sind und haben, zu deiner Ehre einsetzen und zum Segen für die Menschen. Du hast uns auch Menschen der Bibel vor Augen gestellt, wie Abraham zum Beispiel, der ein treuer Haushalter Gottes war, den du gesegnet hast, so dass er auch wieder ein Segen für andere sein konnte. Ja, du hast gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Lass uns den Segen, den du uns schenkst, nicht selbstsüchtig für uns verwenden, sondern lass ihn uns weitergeben an andere Menschen, dass auch sie dich finden. Herr Jesus, du weißt, dass wir auch in den letzten 2 Wochen ausgestreut haben, dass wir Karten verteilt haben und auch uns wünschen, dass Menschen von diesem Segen, den du uns gibst, auch etwas erfahren dürfen. Herr, wir sind gespannt, wen du heute Nachmittag hierher führst. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du an den Menschen wirkst, dass sie die Einladung vielleicht heute nochmal in die Finger bekommen und sich doch entscheiden, heute Nachmittag an diesen Ort zu kommen. Wir bitten dich auch jetzt ganz besonders für unseren Prediger Soran Lukic, dass du ihn erfüllst mit einem Heiligen Geist, dass du ihn befähigst, dein Wort in verständlicher Art und Weise an diese Menschen weiterzugeben, die sich vielleicht, so wie auch ich damals vor über 30 Jahren, noch wenig Gedanken gemacht haben über dich. Danke, Herr, dass du es segnen wirst und dass du auch die Menschen, die persönlich eingeladen worden sind, auch heute hierher bringst, dass sie an ihrem Entschluss doch festhalten. Danke, Herr, dass wir auch diesen Sabbat mit dir erleben dürfen, der ein Geschenk ist von dir. Und wir wollen diesen 7. Teil unserer Zeit auch dir weihen. Wir freuen uns, dass du die Gemeinschaft mit uns suchst und dass wir sie heute als Gemeinde mit dir erleben dürfen. So segne auch diesen ganzen Tag. Segne unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander und lass uns auch füreinander zum Segen sein. Für all das will ich dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Amen.